ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und in diesem Podcast habe ich echte Begegnungen. Wir sprechen über das Leben und stellen immer wieder fest, wie viel wir selber mitnehmen können aus diesen Gesprächen. Die sind im besten Falle humorvoll und gleichzeitig tiefsinnig. Und am schönsten ist es, wenn sie offen und ehrlich sind.
Talk mit Thees.
Wenn ich dir jetzt meinen Bauch zeigen würde, dann müsstest du zugeben, der ist nicht schön. Aber das muss er auch nicht sein. Ich muss nicht schön sein. Das stürzte alles auf mich ein und ich musste sagen, Jutta, ich schaff's nicht, ich muss umdrehen. Und rannte in die andere Richtung, von meinen eigenen Dämonen gejagt und hab mich so geschämt. Angst ist dazu da, überwunden zu werden. Das hat mich so unter Druck gesetzt. Also ich bin genau das geworden, was mein Vater sich nicht gewünscht hat. Eine verängstigte junge Frau, geplagt von Angststörungen. Ich hielt mich eben für eine große ungarische Seele und dachte entsprechend, die große Liebe hat mit Drama zu tun, mit Leidenschaft, mit Symbiose. Ich war eine Bettpfanne in New York. Ich meine, wer kann das von sich sagen?
Ildikó von Kürti ist eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen in Deutschland. Sie war zunächst Journalistin, war Redakteurin zum Beispiel bei der Brigitte oder auch beim Stern. Und dann kam ihr erster Roman. Das war Mondscheintarif damals, wurde auch fürs Kino verfilmt. Ein Riesenerfolg als Buch. Es folgten seitdem viele weitere Romane. In einem neuen Buch, das heißt Alt genug, erzählt sie sehr persönlich von sich selbst und ihren ganzen Ängsten, mit denen sie schon ihr ganzes Leben lang zu tun hat und auch mit diesem Gefühl, permanent zu versagen. Jetzt wollte sie es noch einmal wissen und einigen dieser Ängsten entgegentreten. Sie wollte wissen, was sie sich eigentlich noch zutraut in dieser Phase ihres Lebens. Sie hat eine Liste von Herausforderungen zusammengestellt, denen sie sich stellen wollte und auch Erfahrungen, die sie sammeln wollte. Dazu zählen unter anderem eine Reise nach New York, trotz Flugangst und Klaustrophobie. Dazu zählt auch ein großes Festival im Schlamm, wie Wacken. Dass letzteres gründlich schiefgelaufen ist, das hört ihr gleich. Außerdem hat sie sich bei Germany's Next Topmodel beworben, obwohl sie die Sendung kaum kannte. Sind wir wirklich zu alt für solche Abenteuer oder reden wir uns das nur ein? Sie hat Antworten gefunden. Ildikó hat also eine ganze Zeit lang deutlich außerhalb ihrer Komfortzone gelebt. Was das bei ihr verändert hat, das hört ihr hier. Und was diese Begegnung so hörenswert macht, das ist ihre Offenheit, mit der sie erzählt. Mit der sie erzählt, wie sie gelernt hat, sich selbst zu akzeptieren, anstatt ständig anderen gefallen zu wollen. Getroffen haben wir uns in Hamburg, das ist ihre Heimatstadt. Dort lebt sie mit ihrem Mann Sven und Hundemädchen Hilde. Viel Spaß. Und den gibt's.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag, moin moin.
Moin moin, ich freue mich sehr, hier bei dir zu sein.
Ja, schön in Hamburg. Ich bin ja bei dir eigentlich.
Ja, das ist richtig. Also willkommen bei mir.
Ich bin ja bei dir. Also ich weiß noch, das letzte Mal, als wir beiden digital zusammengeschaltet waren, da saßst du in einem Raum, der war richtig schön. Da hattest du, glaube ich, ein eigenes Zimmer bei euch im Haus zum Schreiben und es hatte hinten so Holzwände. Stimmt das?
Oh ja, da sitze ich immer noch. Ach ja. Mittlerweile habe ich es noch mit ein paar Lichterketten dekoriert, die mir persönlich gut gefallen. Ich bin die Einzige in unserem Haushalt. Also ja, in diesem Zimmer sitze ich normalerweise immer noch und arbeite.
Du siehst, ich habe die Wand in Erinnerung. Frag mich nicht, warum. Ja. Es hatte so was. Ist es so eine weiße Holzwand? Oder ich weiß.
Die ist so hellgrün.
Ach, goodness.
Und ja.
Es sah so gemütlich und pastellig aus und es erinnerte mich an irgendein kleines, schönes skandinavisches Häuschen.
Ja, das ist so auch mein kleines Reich, das ich eben auch genauso eingerichtet habe, wie ich das gerne hätte. Also da darf mir keiner reinquatschen. Ja? Deswegen dominieren die Pastelltöne, viel Rosa, unnötig viele Kissen, der Hund darf aufs Sofa. Und ja, das ist so ein, ich wollte jetzt fast sagen Mädchenzimmer, aber das gefällt mir nicht. Es ist ein Frauenzimmer.
Du siehst, ich erinnere mich weder an dein Gesicht noch an deine Brille, nur an deine Rückwand.
Dafür habe ich viel Verständnis.
Ja, Ildikó, du hast ein neues Buch geschrieben, in dem du dir ja so einige Dinge vorgenommen hast, die du zum allerersten Mal tun wolltest. Du warst im Abenteuermodus. Wieso? Wo kam das jetzt in dieser schönen Phase deines Lebens, ja, zwischen 50 und 60, dass du plötzlich in den Abenteuermodus gewechselt bist?
Das hatte unterschiedliche Gründe. Der Hauptgrund war dieses Buch mit dem Namen Alt genug. Mhm. Und als der Titel feststand, Alt genug, ist ein bisschen auch so eine Trotzreaktion auf zu alt. Weil ich gehe auf die 60 zu und da hört man dann gerne mal innerlich vielleicht auch die innere Stimme, dafür bist du zu alt. Und dann dachte ich, nee, ich bin nicht zu alt für hohe Schuhe. Ich bin alt genug für flache Schuhe. Und ich bin alt genug, um ein paar Abenteuer zu wagen, die ich eben bisher aus verschiedensten Gründen nicht gewagt hatte. Und ich wollte einfach auch mir Farbe auf die Paillette schaffen für dieses Buch. Ich wollte was zu erzählen haben, denn ich bin ein bekennendes, gemütliches Gemüt. Und das Buch hat mich sehr motiviert, eben, wie du sagst, verschiedenste Abenteuer zu erleben und darüber dann zu berichten.
Also einmal warst du auf jeden Fall klug genug für flache Schuhe, muss man auch so sagen. Es ist wirklich, du bist ja klug geworden irgendwann.
Ja, richtig. Irgendwann habe ich dann auch im Laufe meines Reifungsprozesses gemerkt, dass es eigentlich schrecklich ist, 3 Stunden auf High Heels zu tanzen und dann zerbeulte, schmerzende Füße zu haben. Aber es hat lang gedauert.
Ja, und nebenbei sprichst du natürlich über deine Sicht auf das Älterwerden. Ja, du hast gelernt, dich zu akzeptieren.
Also, das würde ich so nicht unterschreiben.
Nicht?
Nein,
ach,
keinesfalls.
Habe ich gedacht.
Keinesfalls. Es gelingt
immer
besser, aber keineswegs durchgängig oder gar nachhaltig.
Okay, gut. Aber das Bemühen, einfach den gesellschaftlichen Erwartungen nicht ständig einfach nachzugeben,
das
ist auf jeden Fall
das
sehr
stimmt.
ausgeprägt.
Ja.
Und dafür bekommst du definitiv eine 2+ in deinem Zeugnis.
Ja, gut, die würde ich mir auch geben. Da widerspreche ich nicht.
Ja. Und vor allem, diesen Erwartungen nicht gerecht zu werden, danach streben ja nicht nur Menschen in einem fortgeschrittenen Alter. Das geht auch jungen Menschen so, müssen wir auch sagen. Weißt du, diesen ganzen gesellschaftlichen Erwartungen. Da bist du jetzt nicht mit dem Alter alleine.
Das stimmt und trotzdem finde ich es sehr verständlich, wenn heranwachsende Menschen, junge Erwachsene, sich natürlich viel mehr strecken nach dem, was gesellschaftlich erwartet wird, was erwünscht wird. Das Gefallen wollen, das Posieren, das große Wert legen auf Äußerlichkeiten. Ich mag das den Heranwachsenden oder eben auch jungen Erwachsenen nicht vorwerfen. Ich war so, viele sind so. Bei mir hat es lange gedauert, um mich da zu emanzipieren.
Ja. Hast du denn es ist jetzt wirklich erst 1-2 Tage her, hast du den Karneval gut überstanden?
Ich habe ihn sehr gut überstanden. Ich habe sogar in Köln angerufen und mich gewundert am Rosenmontag, dass keiner dran ging, weil ich es völlig vergessen hatte. Also hier in Hamburg spielt es einfach so gar keine Rolle. Die ersten Jahre war ich darüber noch betrübt und erschrocken. Und jetzt, wie gesagt, muss man mich dran erinnern. Heute ist Weiberfastnacht, heute ist Rosenmontag.
Ja.
So weit ist es schon gekommen. Ich, alte Karnevalistin.
Du hast ja auch irgendwann aufgehört zu feiern, oder? Ich habe mich sehr wiedererkannt in dem, was du geschrieben hast. Ja, ich habe auch überhaupt keinen Bock auf große Menschenmengen, überhaupt keinen Bock auf Party. Ich will einfach am liebsten, sobald ich das Zimmer betrete, möchte ich eigentlich schon wieder rückwärts aus der Tür und nach Hause. Ich frage mich ja selber ganz oft, weil alle mögen Partys, alle mögen Geburtstagsfeiern.
Mhm.
Ich nicht. Mhm. Und ich frage mich, warum? Und ich habe keine Antwort.
Also bei mir ist es, ich kann nicht sagen generell, dass ich keine Partys mag oder Geburtstagseinladungen. Ich merke nur, dass ich aus verschiedenen Gründen da nicht mehr so lange durchhalte und auch nicht mehr so lange bleiben will. Das eine ist, dass ich seit 5 Jahren keinen Alkohol mehr trinke und dann manche Gesellschaften ab einem bestimmten Punkt verliert man da den Anschluss als Nüchterne und findet das auch gar nicht so lustig, wie die anderen sich finden. Das ist das eine, dass die Abende eben selten bis 3 Uhr dauern, wenn man nicht trinkt.
Ja.
Und das andere ist, dass ich wirklich so ein... Früher habe ich meine Energie aus dem Extrovertierten gezogen, aus den Begegnungen mit Menschen. Ich flatterte von einem zum nächsten, ich liebte den Smalltalk und das hat mich befeuert, also es hat mir Energie gegeben. Heute ist es so, dass es mich Kraft kostet, also ich tanke da nicht mehr auf, sondern nach einer gewissen Zeit, das ist unterschiedlich, je nachdem, wie anstrengend das auch für mich ist, wie intensiv es auch ist, stelle ich fest, ich habe mein soziales Pulver verschossen und ich höre meine Heizdecke rufen. Ganz deutlich, die habe ich noch nicht lange. Ich möchte hier Werbung machen. Ja. Ich liebe diese Heizdecke. Ich kann mir ein Leben ohne nicht mehr vorstellen.
Und Wärmflaschen?
Nein, brauche ich ja jetzt nicht mehr.
Du, wegen der Heizdecke.
Wegen
der
Heizdecke.
Ja, das ist nochmal eine krassere Kategorie, finde ich.
Absolut.
Denn mir war es schon immer unangenehm. Ich habe einfach auch sehr schnell kalte Füße, ja, gerade so im Winter. Und mir war es wahnsinnig unangenehm, einfach so zu gestehen öffentlich, dass ich eine Wärmflasche habe. Mhm. Weil echt wirklich, ich bin relativ jetzt modern und emanzipiert.
Ja, aber ein echter Mann hat natürlich keine Wärmflasche.
Wärmflasche, das passte nicht. Und dann habe ich aber mit der Musikerin Sarah Lesch, ich weiß nicht, ob du die kennst, Sarah, die wirklich auch cool ist und cool tätowiert und so. Und wir fingen an, über Wärmflaschen zu sprechen. Und ich sagte ihr das und sie, was, Wärmflasche ist doch voll cool. Ja. Für mich bist du total cool. Und seitdem traue ich mich.
Ach, wunderbar. Also vielleicht kaufst du dir gleich morgen eine Heizdecke.
Nein, das mache ich nicht.
Ich muss sagen, das ist nochmal die Steigerung zur Wärmeflasche und ich stehe dazu. Für mich ist es wirklich ein alltäglicher, aber großer Glücksmoment, abends ins Bett zu gehen. Das Bett ist vorgewärmt, zwei dicke Kissen im Rücken, ein Krimi vor der Nase. Und dann ist es vor Mitternacht und ich kann noch eine Stunde lesen. Das ist jeden Tag Glück.
Also ich finde, Wärmflasche ist ja noch mit so einer coolen Hülle einfach noch relativ hip. Aber der Heizdecke,
die
das ist
ja
gleich
gar
so
nicht.
Kaffeefahrt.
Die liegt ja unter, ja. Ja. Aber das ist, ich empfinde mich jetzt als altersdiskriminiert von dir.
Definitiv. Das war auch meine Absicht.
Ich weiß.
Das war meine Absicht. Okay, erzähl mir ganz kurz, wo, weil du sagst, die liegt unten drunter, diese Heizdecke. Also,
die liegt unterm Laken, also die wärmt von unten. Das ist das Größte. Also sie ist unauffälliger als eine Wärmflasche, aber viel effektiver.
Ich wusste das nicht mal, dass die so ist. Für mich war das so eine
Nein,
Decke, aus der so ein Kabel rausgeht.
Die liegt nicht drauf, die liegt drunter. Ja.
Ich habe schon was gelernt. Ich liebe es, Dinge zu lernen. Heute war es eben eine Heizdecke.
Vielleicht kannst du noch mehr von mir lernen. Mal gucken.
Ja, ich bin auch gespannt, ob ich einige der Dinge, die du ausprobiert hast für dieses Buch, ob ich die auch nochmal nachmachen möchte.
Ja?
Ich bin mir nicht so ganz sicher.
Vielleicht reicht auch, dass ich sie gemacht habe und dir erzähle, wie es war.
Vielleicht reicht das auch. Ja. Warum hast du aufgehört, Alkohol zu trinken? Vor 5 Jahren?
Das war ein langer Weg hin, der mich viel Selbstbewusstsein gekostet hat. Ich habe zu viel getrunken. Ich neige zum zu viel und zum nie genug. Das geht von Zuckerkonsum. Ich habe sehr viel geraucht auch. Also ich habe nie mal eine Zigarette nach dem Essen, sondern ich habe wirklich Kette geraucht. Ich habe viel zu viel getrunken. Ich mache zu viel Social Media. Den Krimi abends im Bett lese ich auch im Zweifelsfall eher zu Ende bis 3 Uhr. Also alles, was so Erdnussflips, Chips, alles, was dafür gemacht ist, irgendwie die Suchtsynapsen zu animieren, das funktioniert bei mir. Und so war das eben auch beim Alkohol. Mit dem Rauchen habe ich schon deutlich früher aufgehört. Auch während meiner Schwangerschaften habe ich nichts getrunken. Aber dann es war eigentlich nur ein Morgen von vielen, wo ich aufwachte und dachte, oh Mann, Kopfschmerzen, leichter Kater, bist wieder nicht deinen Ansprüchen gerecht geworden, hast wieder irgendwie ein Glas oder zwei zu viel getrunken. Es war ein langer Abend, es war ein herrlicher Sommerabend und trotzdem dachte ich einfach nur wie so oft, jetzt mache ich mal eine Pause. Und dann wurde diese Pause länger und länger und ich bemerkte einfach, wie viel Freiheit mir das zurückgab. Erstmal war ich berauscht von der Nüchternheit, das war wie ein Rausch und dann liest das natürlich nach, das Nüchterne wurde alltäglicher, aber bis heute merke ich einfach auch noch Veränderungen, die auch damit zu tun haben. Also Herrin im eigenen Haus zu sein, stabiler zu sein, in vielerlei Hinsicht.
Mehr mitzubekommen, auch bewusst, oder?
Bewusst
man genießt Dinge ganz anders.
Ja, man genießt sie anders und man genießt sie auch anders nicht. Das heißt, ich trinke mir weder Menschen noch Partys noch Gespräche schön, ich beende das. Und das ist gut und wirklich eine innere Stabilität hat sich dadurch verstärkt. Und ich glaube, dass auch, wir werden ja vielleicht auch noch über meine Ängste sprechen, dass auch der Rückgang dieses Ausgeliefertseins meinen Ängsten gegenüber hat mit Sicherheit auch damit zu tun.
Ich vermute mal, das ist definitiv sehr kontraproduktiv. Alkohol verschlimmert ja. Das, also
in
um
dem
ein
Moment
Vielfaches.
Nicht. Ne? Nach 3 Glas Wein denke ich
Nein,
natürlich jetzt einen langen Streckenflug trotz Flugangst nach Amerika buchen. Am nächsten Morgen sieht das schon ganz anders aus. Und insgesamt schwächt es das System auf allen Ebenen.
Ja. Aber es ist interessant, du bist mal wieder ein schönes Beispiel dafür, dass es wirklich funktioniert. Denn es gibt also eine Anti-Alkohol-Influencerin, Nathalie Stüben heißt sie.
Ja, die kenne ich.
Kennst
ja,
Nathalie.
Ja, war auch schon mal in meinem Podcast.
Wunderbar. Und die ist ja auch wirklich ganz toll. Mhm. Und Nathalies Satz ist ja auch immer, dass jeder sich einfach mal fragen sollte, wer könnte ich sein ohne Alkohol?
Mhm. Ja.
Und man glaubt ja zunächst mal, nicht, dass sich dann alles wirklich so stark verändert und dass man das Leben ganz anders bewusst wahrnimmt und sich selber.
Beziehungsweise zum Schlechten. Ich habe auch gedacht, ich kann keine Freude mehr empfinden, ich habe keinen Spaß mehr zu tanzen, zu sprechen. Und ich möchte schon sagen, und ich, dass auch Nathalie und viele ehemalige AlkoholkonsumentInnen sagen ja, sie vermissen nichts. Und das geht mir anders. Und ich finde das auch ein bisschen Augenwischerei, denn es gibt natürlich wunderbare trunkene Abende, Feste, insbesondere auch Gespräche bis tief in die Nacht hinein, die ohne Alkohol so nicht mehr verlaufen. Mit Annis Fenchel-Kümmeltee sitze ich nicht mit meinem Mann bis 4 Uhr morgens in der Küche und diskutiere über unsere Beziehung oder über die Politik.
Und mit Annis Fenchel-Kümmeltee fängst du auch keine Beziehung an mit irgendjemandem, verstehst du so? Weißt du,
hätte ich von Anfang an Fencheltee getrunken, hätte ich mir auch ein paar kurze Beziehungen gerne ersparen können. Ne? Also sozusagen, okay. Dann kommt man vielleicht leicht bei den Richtigen an und ohne sich vorher einen Haufen Männer schön zu trinken und am nächsten Morgen festzustellen, so, oh, okay, ist vielleicht doch nicht so ganz mein Typ.
Also ich will mit dir ein paar Sachen natürlich durchgehen, die du gemacht hast. Und das erste ist erstmal Wacken. Du bist wirklich in Wacken im Schlamm rumgerobbt. Warum wolltest du nach Wacken? Das ist ja Hardcore, das ist, also 3 Tage gehören da in der Regel schon dazu, ne? Mit Zelten und so.
Ja.
So, okay. Warum wolltest du gerade Wacken?
Also ich wollte selbstverständlich nicht nach Wacken. Ich bin kein Metal-Fan. Ich war aber noch nie auf einem Festival und ich hatte mir eben für dieses Buch und auch aus meiner Neugier heraus und in der Hoffnung, meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, eine Art Bucketlist gemacht. Und da standen verschiedene Erlebnisse drauf, die von denen ich mir versprach, dass sie etwas bringen, auf welcher Ebene auch immer. Sei es die Angstbewältigung, sei es einfach ein interessantes Erlebnis, sei es eine persönliche Weiterentwicklung. Und Wacken bot sehr viel davon. Ich hatte keine Angst vor Wacken, aber ich hatte großen Respekt. Mhm. Es fing auch schlagartig in Strömen an zu regnen, als wir in Hamburg losfuhren. Ich habe den Eindruck, es gibt so eine Art von Regen, die ist extra für Wacken erfunden worden. Ja. Warst du schon mal da?
Ich war noch nicht in Wacken. Ich kenne das wirklich nur aus dem Fernsehen.
Und es war genau so, wie ich mir gewünscht habe, dass es eigentlich nicht ist, weil es war... Es regnete ununterbrochen und zwar dieser Regen, wo man sofort auch durchnässt ist. Ich hatte mir ja Gummistiefel und all sowas natürlich mitgenommen. Das hielt aber auch nicht lange. Irgendwann waren wir wirklich, ich war mit meiner Freundin Susanne da, die ist normalerweise hart im Nehmen. Ja. Trotzdem, also derweil waren wir zeitweise schon auch verzweifelt. Erst fanden wir unser Zelt nicht, es gibt da keine logische Nummerierung. Dann fanden wir leider die Toiletten, die waren schrecklich. Dann haben wir
Surprise.
Ja, dann, aber schon am ersten Tag waren die schrecklich. Dann haben wir aufgeweichte Fritten gegessen. Dann haben wir tolle Musik gehört von deiner Cousine, die ich sehr liebe. Und haben die tollsten Gestalten da betrachtet. Dann hatte ich eine schreckliche Nacht, weil Susanne sofort eingeschlafen ist. Ne? Die schläft überall. Okay. Susanne war weg. Und ich fühlte mich alleingelassen. Dann hörte ich eine Stimme über einen Lautsprecher, verstand aber nicht, was die sagte. Zum Glück.
Das ist so geil.
Denn nachher sagt, eine halbe Stunde später wurde irgendwas wieder gesagt. Am nächsten Morgen erfuhr, ich hatte ja die ganze Nacht wach gelegen, das war eine Unwetterwarnung gewesen. Man hatte uns dringend geraten, die Zelte zu verlassen und zu den Parkplätzen zu gehen. Das hatte ich aber nicht akustisch nicht verstanden, was auch daran lag, dass die Engländer neben uns regelmäßig sich erleichtern mussten und er immer sozusagen mit starkem Urinstrahl direkt neben meinem Kopf ins Gras pinkelte. Also, um es kurz zu machen, wir sind frühzeitig abgereist, wir wollten frühzeitig abreisen, aber dann sind wir auch tatsächlich noch auf dem Parkplatz im Schlamm stecken geblieben und mussten 8 Stunden auf einen uns amttransportierenden Trecker warten. Das war Wacken.
Ach, Wacken. Okay, was hast du jetzt mitgenommen aus dieser Erfahrung? Was war anders in deinem Leben?
Alles war anders in meinem Leben. Ich habe eine gute Geschichte zu erzählen. Susanne und ich sind weiterhin noch sehr zusammengewachsen. Wir lachen Tränen, wenn wir darüber sprechen. Und es ist einfach, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich klüger geworden bin. Aber doch, also jede Erfahrung, die man noch nicht gemacht hat, macht einen klüger. Und ich fand's super, aber ich muss nicht wieder hin. Dasselbe gilt aber auch für New York und fürs Eisbaden und was ich sonst noch gemacht habe.
Selber New York, selbst das Eisbaden brauchst du nicht nochmal. Gut, bei Eisbaden kann ich das super nachvollziehen. Ja, bei Eisbaden war ja auch so eine Sache, du wolltest es machen und wie lange hast du ausgehalten? Keine Minute.
Du sagst das in so einem Ton, der mir gar nicht gefällt. Ne? Das hat... Hat so einen Hauch Vorwurf?
Überhaupt nicht. Ich würde da nicht mal reinsteigen. Ich glaube schon, dass das unglaublich viele Dopamine freisetzt. War es bei dir auch ein bisschen so, obwohl du quasi dein Ziel nicht erreicht hast?
Nein, das war nicht so. Also bei mir ist es ja so, dass ich leide ja unter etlichen irrationalen Ängsten. Ich habe ja wirklich eine Angststörung. Ja. Also Flugangst, Angst vor Höhe und sowas. Beim Eisbaden hatte ich wirklich richtig Angst, aber... Keine irrationale Angst, sondern ich hatte wirklich Respekt vor dieser Kälte. Ich hasse kalte Füße. Ich habe auch sehr empfindliche Füße. Also ich kann zum Beispiel über einen heißen Strand nicht gehen. Oder wenn auch nur 3 Steinchen im Wasser liegen, müsste ich schon Badesandalen tragen, um überhaupt ins Wasser zu kommen. Ja. So. Ich hatte richtig Schiss vor diesem Eisbad. Und ich saß da drin und die Füße schmerzten auf eine Weise, dass ich es nicht ausgehalten habe. Ich dachte, das kann nicht gesund sein.
Ja, in erster Linie denke ich nämlich, dass es am Oberkörper vor allem so unangenehm ist und wehtut.
Das ist ein Schreck. Ich dachte natürlich auch nicht, dass ich einen Herzinfarkt bekomme. Aber bei mir waren es die Füße. Und das wurde immer schlimmer, diese Schmerzen in den Füßen. Ja, und dann bin ich rausgesprungen, dann bin ich nochmal reingegangen. Aber letztlich habe ich die geforderte Minute oder wie lange man auch nur drin sein musste, habe ich nur mit Ach und Krach und mit mehreren Unterbrechungen erreicht und habe mir das dann auch ein bisschen übel genommen.
Fühltest dich aber als Versagerin.
Ja, fühlte mich als Versagerin. Und das hat, also ich fühlte mich erstens als Versagerin. Als psychologisch gebildeter Mensch weiß ich natürlich, ich darf mich nicht als Versagerin fühlen. Habe mich also als doppelte Versagerin gefühlt. Nicht nur, weil ich beim Eisbad versagt hatte, sondern auch noch, weil ich mich als Versagerin fühlte. Muss man auch erstmal schaffen.
Ja. Wie oft passiert das, dass du dich als Versagerin fühlst?
Das passiert leider allzu oft, weil eben mein Leben doch sehr geprägt ist durch diese Angststörung. Und da gerate ich zunehmend weniger, aber doch häufig in Situationen, an denen ich scheitere. Entweder gefühlt scheitere, weil ich Angst habe, oder scheitere, weil ich die Angst vermeide.
Nun ist Scheitern ja in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Man geht ja auch sehr stark hausieren. Ja. Ganze Podcasts handeln einfach vom Scheitern. Ja. Menschen connecten sofort mit dir. Da ist jemand, auch noch prominent, sie erzählt vom Scheitern. Mhm. Also man connectet ja sehr schnell. Scheitern ist eigentlich mittlerweile sehr akzeptiert.
Das stimmt, aber nur, der Satz geht nämlich so weiter, du darfst scheitern, du darfst aber niemals aufgeben. Bleib nicht liegen. Und das finde ich eine Forderung, die total an der Realität vorbeigeht und auch Menschen sehr unter Druck setzt. Mein Scheitern sieht so aus, dass ich dann aufgebe. Mhm. Das muss auch möglich sein. Also ne, ich verurteile mich dafür, aber keine Freundin würde ich so hart beurteilen, wie ich das bei mir selber tue. Insofern.
Und deine Therapeutin würde schimpfen mit dir für so einen Satz.
Ja.
Ich verurteile mich.
Ja.
Hast du eine Therapeutin oder einen Therapeuten?
Ich habe weder noch. Nach gefühlten 80 Jahren Therapie habe ich entschieden, das reicht jetzt.
Ach so, aber du hast sie ja gehabt. Und die würde wahnsinnig schimpfen mit dir.
Jede Form von Therapie ausprobiert. Und ja, klar, die würden schimpfen, zu Recht. Aber so sind viele, insbesondere Frauen, leider strukturiert und geprägt, dass sie mit sich selber sehr streng sind.
Männer auch, unter Umständen, weil du gerade Frauen hervorhebst.
Ja, ich kenne bei Frauen noch mehr so dieses nach innen gerichtete, angepasste, brave, also so dieses auch im Zusammenhang mit so einem Gefallenwollen, sich selbst, also da habe ich immer das Gefühl, sind Frauen noch tiefer geprägt. Aber ja, natürlich haben Männer das auch, dieses sich selbst übel, alles, vieles viel zu übel nehmen.
Es gibt eine Situation in deinem Buch, da bezeichnest du dich auch als Versagerin. Es ist dieser unglaublich traurige Moment, als der Mann deiner Freundin Jutta verstirbt.
Ja.
Durch einen Sturz hat sich das Rückgrat gebrochen und ihr seid auf dem Weg ins Krankenhaus, du begleitest sie und dann seid ihr in diesen Katakomben des Aachener Klinikums, ein Gebäude, das du auch kanntest aus deiner Zeit, selbst in Aachen,
viele,
wo du sogar, glaube
ich, geliebte Menschen verloren
hast.
Ja. Ein schreckliches Gebäude, also auch von der Architektur schrecklich, aber auch für mich.
Und du schaffst es nicht, mit ihr letztendlich den Gang zu Ende zu gehen und gehst zurück auf den Parkplatz in dein Auto.
Genau, Peter war gerade gestorben. Wir eilten zur Intensivstation und das sind lange Gänge, fensterlos, in Neonfarben gestrichen. Und wir rannten, es gab keinen Grund mehr zu rennen, aber wir waren einfach so innerlich so auf Tempo, weil wir waren schon unterwegs gewesen. Wir bekamen unterwegs den Anruf, dass er gestorben ist. Also wir rannten einfach weiter. Und ich konnte nicht mehr weiter, weil die alten Dämonen, die Klaustrophobie, aber auch die Erinnerung, mein Vater war da gestorben, mein Vetter Andreas war da gestorben. Ich hatte da als junger Mensch meine erste Panikattacke. Das stürzte alles auf mich ein und ich musste sagen, Jutta, ich schaff's nicht, ich muss umdrehen. Und rannte in die andere Richtung, von meinen eigenen Dämonen gejagt, Richtung Ausgang. Und hab mich so geschämt. Und Jutta hat bis heute nimmt sie mir das überhaupt nicht übel. Ich war so gut, ich konnte bei ihr. Und was wirklich für mich eine Erleichterung war, war auf einem psychologischen Seminar, wo ich mit einem israelischen Therapeuten, Psychologen, individualpsychologischen Berater sprach und das in einer Gruppe erzählte. Und er sagte, du warst an diesem Tag, er nannte es crippled, du warst verkrüppelt, ein hartes Wort, aber ich war behindert. Er sagte, wenn du keine Beine gehabt hättest oder einen gebrochenen Fuß, dann wäre es selbstverständlich gewesen, dass du diesen Weg nicht hättest gehen können. Ja. Du warst verkrüppelt und du hast dein Bestes gegeben. Ja. Nicht nur, du warst gut genug, du hast dein Bestes gegeben. Und das hat mich tatsächlich etwas innerlich friedlicher gestimmt. Ja, ich habe wirklich mein Bestes gegeben.
Ein sehr gutes Argument natürlich auch. Und es ist auch ein Argument letztendlich, das sich auf Antidepressiva bezieht. Du hast ja irgendwann, hast ja auch gesagt, okay, mir geht es ja so schlecht, ich nehme Antidepressiva, hast dich aber auch dagegen gewehrt.
Nein, so war es nicht.
Ach, so war es nicht.
Also ich habe mich nicht entschieden, Antidepressiva zu nehmen, sondern im Grunde hat mein Körper irgendwann sehr danach verlangt. Ich habe so eine psychosomatische Störung entwickelt. Ich hatte mir zu viel vorgenommen. Das ist so 2-3 Jahre her. Tour, Kinder, neues Buch, Wechseljahre. Es war alles viel. Und ich hatte so ein psychosomatisches Symptom, das heißt Globus entwickelt. Das ist so ein Kloßgefühl im Hals. Als hätte man immer etwas, was einen leicht wirkt. Und das hat mich unfassbar gequält. Das ist mir wirklich an die Lebenslust, an die Lebensfreude gegangen. Und eine Internistin, bei der ich immer Akupunktur mache und so, die sagte irgendwann, versuch's jetzt mal mit Antidepressiva. Und da sagte ich noch ganz naiv, wieso, ich habe doch keine Depressionen. Was mir nicht klar war und vielleicht vielen anderen auch nicht klar war, ist, dass Antidepressiva den falschen Namen haben. Die heißen Anxiolytika und die müssten heißen Antineurotika. Die helfen nämlich gegen Zwänge, gegen Depressionen, gegen Ängste und gegen psychosomatische Beschwerden. Mein Würgeengel, wie ich ihn nannte, verabschiedete sich langsam. Ja. Und was auch besser wurde, war meine Angststörung. Und auf einmal konnte ich mir vorstellen, nach New York zu fliegen, als höhenängstige Flugängstige. Auf einmal konnte ich mir vorstellen, einen langen Spaziergang an der Ostsee zu machen, ohne ständig zu überlegen, wo ist die nächste Straße, wo wäre Rettung im Notfall. Und ein befreundeter Psychiater aus Wien, den ich leider selten sehe, der fasste sich an den Kopf und sagte, was, du nimmst das erst jetzt? Das ist das Mittel der Wahl bei Angststörungen und zwar sofort, wenn die sich entwickeln. Bei mir vor 40 Jahren gibt man ein Anxiolytikum, damit sich die Angst nicht ausbreiten und generalisieren kann, was sie eben bei mir über Jahrzehnte getan hat. Und das ist ein kleiner Wunderpunkt, wo ich denke, so viel Therapie, wie ich gemacht habe, warum ist nicht mal vorher einer auf die Idee gekommen zu sagen, wir fahren da zweigleisig?
Hat vielleicht einer gesagt, vielleicht wolltest du es aber auch nicht hören. Also ich hätte gedacht, dass das Thema eigentlich viel früher bestimmt im Rahmen einer ärztlichen Betreuung aufkommen hätte müssen. Theoretisch, aber okay,
Meiner Meinung nach nicht, aber ja, vielleicht verdrängt man.
Dann war es auch nicht so, du warst mehr deinem Leben dabei als ich. Ja. Ich musste nur gerade denken, weil ich neulich mit Professor Andreas Menke gesprochen habe, der ist Psychiater unten am Chiemsee. Mhm. Und er hat einfach auch gesagt, wenn er versteht, dass Menschen erstmal keine Medikamente nehmen wollen. Hab selber einen Freund, dem geht's nicht gut und dem würde es so helfen. Aber er weigert sich, weil er meint, er muss es ohne schaffen und er schafft es auch ohne, was aber manchmal gar nicht möglich ist. Es geht medizinisch nicht. Und er sagt nur, wenn jemand eine Lungenentzündung hat, würde nie jemand auf die Idee kommen zu sagen, ich schaffe das so. Und letztendlich ist es mit einer Depression in dem Fall, es ist eine Krankheit. Das Gehirn ist krank.
Es ist wie mit einem Gips bei einem Armbruch. Da schämt man sich ja auch nicht, dass man es nicht alleine schafft. Schäme ich mich für meine Brille?
Nein. Ich habe mich geschämt für meine Brille.
Ja, aber hast du dich geschämt dafür, dass du ein Hilfsmittel brauchtest, dass du nicht mehr richtig sehen konntest? Nee,
weil ich hässlich aussah damit, deswegen.
Es ist halt eine Stoffwechselsache im Gehirn und das ist wohltuend für alle, die sich schwer tun, so ein Medikament zu nehmen, sich einmal klarzumachen, das ist wie der Gips für den Arm. Es ist ein Gips für bestimmte Hirnzellen, die dann wieder so funktionieren, wie sie sollen, so wie sie gemeint sind. Ich bin jetzt so, wie ich gemeint bin.
Du hast andere Dinge ausprobiert. Du warst auf einem anderen Festival noch, auf dem, wie ist das ausgesprochen? Creator Festival?
Creator Festival, ne? Genau. Ja.
Da geht es ja ganz viel um Selbstliebe. Und selbst optimieren und sich selbst ganz lieb haben, das geht dir ja auch durchaus gehörig auf die Nerven. Du nennst es Tourette-Optimismus.
Ja, Optimismus-Tourette, das geht mir sehr auf den Keks.
Ja. Ich möchte mit dir mal einfach einige Thesen durchgehen zum Thema Selbstliebe.
Oh ja, gerne.
Also das, was so Coaches generell von sich geben. Und lass uns mal gucken, was wir damit anfangen können mit diesen Sätzen. Ja. Denn jeder von uns ist irgendwann mal in der Versuchung, sich das auch anzutun und vielleicht doch das ernst zu nehmen und das mal auf sein eigenes Leben zu beziehen. Und hilft es mir nicht doch ein bisschen? Und die meisten von uns kommen dann ganz schnell zu dem Schluss, ja gut, nee, ist mir dann doch zu abgefahren.
Kurz
oder
gegriffen
sowas.
Auch, ne?
Also, wenn du dich selbst nicht liebst, ist jede Beziehung nur ein Kompensationsgeschäft. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Du?
Ja, das ist diese berühmte Forderung nach Selbstliebe. Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Also ich finde das schon wichtig, dass man daran arbeitet, sich selbst kennenzulernen, zu akzeptieren. Aber Liebe ist so ein großes Wort und ich finde das unrealistisch und auch nicht wünschenswert. Es gibt an mir sowohl innerlich auch äußerlich Stellen, charakterlich und körperlich, die sind nicht schön. Also ich finde, ich habe charakterliche Defizite, die liebe ich jetzt einfach mal nicht.
Okay,
sondern
aber an was denkst du da zum Beispiel?
Dass ich zum Beispiel dazu neige, wenn ich mich schlecht und minderwertig fühle, mein Gegenüber, durch das ich dieses Gefühl habe, irgendwie zu versuchen, schlecht zu machen. Also, dass ich denke, ach, die hat bestimmt, dafür hat sie bestimmt, keine Ahnung, X-Beine oder
ja, Rückenschmerzen.
Rückenschmerzen oder ihr Mann betrügt sie. Also so ganz blöd, dass ich versuche, meine eigene Minderwertigkeit, mich aufzuwerten, dadurch, dass ich andere abwerte. Finde ich eine sehr schlechte Eigenschaft, die möchte ich auch nicht lieben. Die möchte ich beobachten und im besten Fall verändern.
Ja.
Und also auch dieses, du musst deinen Körper lieben und schön finden. Das ist so ein, ich weiche jetzt ein bisschen ab von, aber
super.
Es hat damit zu tun.
Ja.
Schönheit als Anspruch finde ich schon verkehrt. Ich muss mich nicht schön finden. Wenn ich dir jetzt meinen Bauch zeigen würde, dann müsstest du zugeben, der ist nicht schön. Der ist einfach nicht schön. Da sind viele Dellen drin. Ich habe zwei Kinder bekommen, da ist eine Kaiserschnittnarbe, ich habe sehr viel Chips und Schokolade gegessen in meinem Leben, das sieht man ihm an, der ist nicht schön. Aber das muss er auch nicht sein. Ich muss nicht schön sein. Meine Hände sind schrumpelig, ich habe extrem schrumpelige, trockene Hände, was ich übrigens, die erinnern mich so an die Hände meiner Mutter und meines Vaters, deswegen mag ich die, aber
solange sie dich nicht an die Hände deiner Großeltern erinnern, ist doch noch alles in Ordnung.
Auch das tun sie. Und es stört mich nicht, aber schön sind sie nicht. Sie müssen es nicht sein. Wir müssen nicht schön sein, wir müssen uns nicht schön finden. Ich mag meinen Bauch. Ich mag viele Dinge, ich mag auch Menschen, die nicht schön sind, von Herzen gerne. Deswegen ist für mich Schönheit, Selbstliebe, das sind so pompöse Worte, die, finde ich, Menschen nur unter Druck setzen. Nein, du musst dich nicht schön finden, denn Schönheit ist überhaupt kein Maßstab.
Ja, absolut. Und Selbstliebe, heißt es im Satz 2, ist keine Emotion, sondern eine tägliche Entscheidung, unabhängig von deiner Stimmung.
Ja.
So kann man das, ja, das täglich entscheiden.
Ja, das kenne ich. Das ist so wie dieses Entscheide dich, jeden Morgen glücklich zu sein. Jeder Tag ist ein Geschenk. Entscheide dich, dich selbst zu lieben.
Wie macht man das? Durch ein Mantra?
Ich denke, dass man das durch so ein Mantra machen kann. Es gehört auch eine Form von Selbstdisziplin dazu. Also ich übe mich auch darin, zum Beispiel, wenn mir was Blödes passiert. Mittlerweile mache ich, wenn mir was hinfällt oder ich klemme meinen Mantel in der Autotür ein oder ich irgendwas völlig Dämliches, zwei Einkaufstaschen reißen, dann habe ich mir abgewöhnt zu fluchen, sondern ich lache und sage, oh Mann. Ganz schön doof, aber so, das habe ich mir wirklich angewöhnt, weil es ist nicht zu ändern und ich reg mich nicht drüber auf.
Da wäre deine Therapeutin sehr stolz auf dich.
Womöglich wäre sie stolz auf mich und trotzdem gibt es so richtige Scheißtage. Ja. Und da muss man auch, da kommt man mit keinem Glücksmantra gegen an und muss auch nicht. Auch da, man darf mal liegen bleiben, man darf leiden, man darf sich bedauern. Denn wir sind bedauernswert. Wir alle haben so Schreckliches doch erlebt. Und wir alle haben auch Wunden, die nicht heilen. Auch das zum Beispiel ist wichtig zu akzeptieren. Mhm. Es wird nicht alles gut. Nur weil wir an uns selbst glauben, wird nicht alles wahr, was wir uns erträumen.
Nein.
Und manche Wunden schließen sich nicht. Und manche Krise ist für nichts gut.
Ja.
Es ist einfach nur schrecklich.
Und ganz schlimmer Satz, alles wird gut. Falschester Satz der Welt.
Falschester Satz der Welt. Und wer das glaubt, wird so bitter enttäuscht. Deswegen ist diese, ich habe früh den Satz gehört von, den Ausdruck von Arnold Retzer, dem Psychotherapeuten, resignative Reife. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht vor gefühlt 30 Jahren, da habe ich dagegen aufbegehrt. Resignative Reife. Ich hörte nur Resignation. Heute weiß ich, was er meint. Und heute ist das etwas, was ich anstrebe. Resignative Reife. Rechtzeitig resignieren, da, wo es angebracht ist. Sich der Realität auch unterordnen und sich ihr stellen und sie so akzeptieren, wie sie ist. Und das mit einer Reife, die eben ermöglicht, das mit einem milden Lächeln zu tun und einem Schulterzucken und eben zu sagen, ja, so ist das Leben. Es Illusionen desillusionieren sich, das gehört dazu. Und je schneller man das begreift, desto mehr Leid letztlich erspart man sich. Ich finde, dass junge Leute voller Träume sein müssen und voller Illusionen. Das gehört total dazu, diese Aufbruchsenergie. Es ist aber irgendwann an der Zeit, das mit der Realität in Einklang zu bringen. Da habe ich lange gebraucht. Mhm. Viel zu lange manchmal, denke ich.
Und wann hast du es geschafft?
Ich bin noch dabei. Ich bin immer wieder dabei. Weil das, was mich am meisten an meinem Leben stört, ist die Realität. Die ist sehr oft nicht so, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Ich bin nicht so, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Und da diese Reibung auszuhalten, zu akzeptieren und damit zu arbeiten, daran wachse ich jeden Tag.
Und es wird immer Reibung bleiben, oder?
Absolut.
Also das wird
das
ja
will
nie
ich hoffen. Das
übereinstimmen.
Will ich hoffen. Ja.
Es wird immer Reibung bleiben.
Immer Reibung bleiben. Also Reibung erzeugt Wärme.
Und da sind wir wieder bei diesem schwierigen Kapitel Akzeptanz.
Ja.
Weißt du, Therapeutinnen würden dir immer sagen, sie müssen das akzeptieren.
Ja. Ja. Oh.
Das ist auch ein Begriff, den du verabscheust, mit dem du gestruggelt hast.
Ja. Ne? Ich habe. Wieso soll ich etwas akzeptieren, was mich quält, den Würgeengel, die Flugangst, Akzeptanz. Nein, überhaupt nicht. Alles in mir rebellierte. Jetzt mittlerweile weiß ich, dass Akzeptanz eine Form von sehr, sehr klugem Widerstand ist. Also sozusagen in die Akzeptanz zu gehen, ist eine perfide Form der Aggression im Grunde, also des Kampfes. Der erste Schritt, wenn man eben mittelfristig, langfristig denkt, sein Ziel zu erreichen. Gelingt mir das? mal mehr und eher weniger.
Also ich entnehme dein Buch, dass du ja auch durchaus eine sehr impulsive Person sein kannst, die auch mal, wenn in der Familie mal wieder was schief läuft, ja, und alle sich benehmen wie Sau, dann durchaus mal auch aufbrausend sein kannst, um das mal ganz schön zu formulieren.
Ja, natürlich, natürlich.
Was hast du dagegen getan? Denn es hat dir ja selber nicht gefallen, dieses Ausrasten.
Ja, also eine Zeit lang gefiel mir das gut, weil ich dachte, ich bin Rheinländerin, ich bin Ungarin, ich bin so impulsiv, ich bin so authentisch, ich bin emotional. Heute würde ich es hysterisch nennen und Impulskontrollgestört. Und das dauerte wirklich eine Weile, bis ich überhaupt bereit war, diesen berühmten, von Viktor Frankl bezeichneten Raum zwischen Reiz und Reaktion als wertvollen Raum überhaupt zu akzeptieren, zu sagen, ja, zwischen Reiz und Reaktion sollte eine Spanne liegen, in der du dich besinnst und überlegst, was ist jetzt eine kluge und richtige Reaktion. Und das ist meistens nicht die Explosion, sondern im Hinblick auf mittelfristig zu erreichende Ziele womöglich.
Aber wie kurz kann diese Zeitspanne unter Umständen auch sein? Wir reden hier von ein paar Sekunden unter Umständen.
Ja, und die können sich ganz schön hinziehen. Das weiß jeder, der mit der Faust auf den Tisch oder in ein Gesicht schlagen möchte. Diese Impulse zu kontrollieren, das fällt mir bis heute noch schwer, so wie ich eben, wie gesagt, auch der Griff zur Zigarette ist ein Impuls, zum Glas Wein, zum Handy, um Instagram zu checken. Ich bin sehr impulskontrolliert und daran, das ist auch ein Viktor Frankl, um den nochmal zu zitieren, der sagt, im Raum zwischen Reiz und Reaktion, da liegt die Freiheit. Und das sich klar zu machen, dass man viel freier wird, wenn man sich nicht beuteln lässt von seinen unmittelbaren Reaktionen, das ist eine wertvolle Erkenntnis.
Also diesem Impuls nicht nachgeben, wenn man das erst schafft, mal für ein paar Sekunden kurz mal nachdenken, durchatmen, dann hat man schon etwas erreicht. Und du hast ja auch geschrieben von dieser Mississippi-Regel, wie heißt das? Three Mississippi Rule? Wer hat das sich ausgedacht?
Der Nachname ist Jefferson. Ich folge ihm auf Instagram natürlich. Thomas Jefferson, so heißt er nicht. Ich weiß es jetzt nicht genau. Der sagt, die Three Mississippi Rule nennt er es. Das heißt, jemand triggert dich, verärgert dich oder du fühlst dich gereizt durch etwas. Und dann sagst du dreimal hintereinander One Mississippi, Two Mississippi, Three Mississippi. Ich habe es eingedeutscht und etwas verlängert in die drei mecklenburgische Seenplatten. Regel oder Mantra, als ich sage, eine mecklenburgische Seenplatte, zwei und so weiter. Das schafft Raum. Das schafft erstens Raum, um die eigenen Gefühle zu ordnen und zu überlegen, wie reagiere ich. Und was wirklich auch interessant ist, das schafft Irritation beim Gegenüber, weil...
Ach, du sagst es laut?
Nein, aber die Pause schon. Die Pause ist lang und Pausen irritieren natürlich den, der ja eine Reaktion provozieren will. Und wenn die nicht kommt, dann kommt ganz oft noch innerhalb der mecklenburgischen Seenplatte, wenn man innerlich noch sich versucht zu beruhigen, kommt ganz oft schon eine nächste Reaktion vom Gegenüber, oftmals vielleicht ein Zurückrudern oder ein Nachhaken, eine Irritation. Und die bringt es meistens schon wieder auf eine andere Ebene, das Gespräch.
Hast du es trotzdem erlebt, dass du wirklich innerlich gesagt hast, eine mecklenburgische Seenplatte, zwei mecklenburgische Seenplatte, drei mecklenburgische, ist auch noch ein Zungenbrecher dazu. Im Gegensatz zu den Mississippis ist das ein Zungenbrecher. Ja, Mississippi ist nur schwierig zu schreiben, aber nicht schwierig zu sprechen.
Richtig, ja.
So, du hast diese drei mecklenburgischen Seenplatten dann innerlich gesagt. Und bist dann aber trotzdem ausgerastet. Gab's das auch?
Ja, das gab's. Und ich finde auch das... kann ja eine angemessene Reaktion sein.
Ja, total.
Manchmal einfach, um sich zu brüllen und zu sagen, mir reicht's, so nicht, nie wieder, ich ziehe aus und ich komme auch nie wieder zurück. Das kann ja manchmal auch gut tun. Was nie gut tut, ist natürlich Gewalt gegen sich selbst, gegen andere. Und das lässt sich dadurch eben auch vermeiden. Oder Gewalt gegen Türen oder Wände oder Gegenstände. Ich habe auch schon Vasen... Ach, das war das Schlimmste, ist aber wirklich schon 30... Nee, ich war schon mit meinem Mann zusammen. Es hatte
drei
mit
Jahre
ihm.
Her. Ist schon 30 Jahre? Ach, Quatsch, nee, drei.
Ich war, 30 ist es nicht her, weil es bezog sich auf meinen Mann, das weiß ich noch. Also muss es 25 Jahre her sein, wo ich wirklich versucht habe, eine Vase so wie ich das aus dem Film kannte von den südländischen Frauen, dachte ich, das bin ich auch. Und schmiss eine Vase gegen die Wand. Und dann ging die noch nicht mal kaputt. Und das hat mir den Rest gegeben.
Ey, und wir machen sowas nur, weil wir es aus Filmen kennen, oder?
Wahrscheinlich.
Ohne Filme wären wir wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen.
Womöglich.
Ach, herrlich. Ihr hattet 25-jähriges Jubiläum letztes Jahr. Wer von euch hat es mehr gefeiert?
Ja, also wir sind, wie gesagt, schon 25 Jahre verheiratet und begehen das jetzt nicht mehr so wahnsinnig romantisch, was ich als Erleichterung empfinde. Bei dem 25-Jährigen war es nur so, ich wusste, wir hatten Hochzeitstag, ich wusste aber nicht, dass es so ein rundes und bedeutsames Jubiläum war. Obschon das ja nicht schwer auszurechnen war, ne? Wir haben 2000 geheiratet, also selbst, ich bin nicht gut in Mathe, aber ich hätte drauf kommen können, dass 2025 dann...
Aber es ist auch nur eine Zahl.
Ich hätte auch drauf kommen können, weil mein Mann mir nicht nur schickte alles Gute zum Hochzeitstag, das nahm ich noch hin, dachte ich, ja, alles klar, sondern auch so eine 25 in so einem Siegerkranz. Da bin ich immer noch nicht drauf gekommen. Dann haben wir telefoniert, ich war gar nicht zu Hause, ich war bei einer Freundin an der Ostsee. Und dann sagte er, jetzt sind es ja 25 Jahre. Und dann erst fiel der Groschen und ich schrie, oh Gott, Svenny, und wir sind nicht zusammen. Und ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Und bist du sicher? Lass uns mal nachrechnen. Ja, es stimmte. Ja, sagte er, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Und dachte ich, na gut, okay, ach, wie gut, dass wir da uns einig sind. Tschüss. Und dann habe ich aber mit meiner Freundin Adelheid gesprochen. Die sagte, findet sie schon komisch. Ja, hat sie recht. Und dann bin ich spontan dann doch nach Hamburg zurückgefahren, von der Ostsee aus ja nicht so weit. Und er war mit Freunden verabredet mittags und ich tauchte mittags eben in dem Restaurant auf, wo ich wusste, dass er saß.
Mit anderen ihn, allerdings?
Ja, mit anderen, auch mit guten Freunden, okay. Mit seinem besten Freund saß er da und noch dessen Frau. Ich kam rein, beschämte ihn selbstverständlich, schrie, super Svenny, 25 Jahre durchs ganze Lokal. Er ist Hanseat, aber er hat sich ein bisschen dran gewöhnt an meine Art. Und dann war es irgendwie, war das sehr nett und wir haben dann mit den Freunden gefeiert und er hat sich sehr gefreut, dass ich da aufgetaucht bin. Aber insofern, glaube ich, hat er fast die romantischere Ader als ich. Also immerhin erinnert er sich an solche Jubiläen.
Ich finde es ganz erstaunlich sogar. Eigentlich sind die Rollen anders verteilt, ja, aber ja, wie schön, nee, was du für ein anders. Glück hast.
Ja, das habe ich, er aber auch.
Obwohl ihr beiden wirklich grundverschieden seid, oder? Und es dich ja auch manchmal hat zweifeln lassen, ob das überhaupt so funktionieren kann mit uns beiden.
Ja, das ist halt der Hanseat, der sehr auch auf Diskretion bedacht ist. Aber wir sind verschieden, aber es ist eine gute Ergänzung. Ich bin ihm peinlich, er mir auch, aber wir locken uns so aus der Reserve. Oder wir schicken uns in die Reserve zurück. Also Sven ist ja auch mein schärfster Kritiker, auch in dem, was ich schreibe.
Ja, er ist auch Journalist und macht viele Interviews und sowas.
Genau, ne? Und insofern kann ich mich darauf verlassen, dass das, was durch seine Hände gegangen ist, höchstwahrscheinlich nicht peinlich und nicht zu indiskret ist. Und das ist schon viel wert. Natürlich würde ich gerne mit ihm einen Partnerschaftspodcast machen, über Sexualität sprechen. Das ist mit ihm nicht möglich. Aber womöglich wären wir dann auch schon längst geschieden. Also alles gut, so wie es ist.
Und ich fand wirklich ganz interessant, und ich bin gar nicht sicher, ob das auch in dem Buch drin war oder ob du das nur bei Facebook geschrieben hattest. Was macht eine gute Ehe aus?
Es hat sich bei mir total verändert. Ich hielt mich ja eben für eine romantische, emotional geprägte, große ungarische Seele und dachte entsprechend, die große Liebe hat mit Drama zu tun, mit Leidenschaft, mit Symbiose, mit ganz viel Nähe. Das war mir wichtig. Ich glaubte, dass mir das wichtig sei. Und das hat lange gedauert und viele, viele auch harte Kämpfe und Enttäuschungen in dieser Ehe mit sich gebracht, bis ich merkte, dass eine gute Ehe keine Verschmelzung ist. Das ist eine gute, in einer guten Ehe, also aus meiner Sicht, werden nicht zwei Leben zu einem, sondern jeder lebt sein Leben, im besten Falle bereichert durch den anderen, unterstützt, kritisiert auch. Und dafür habe ich lange gebraucht, aber jetzt merke ich, wie wohl mir das tut, auch meiner Beziehung, auch meinen Beziehungen zu anderen Menschen, dass ich mehr auf, dass ich sozusagen selbstständiger werde und die Nähe vielmehr auch in mir selber suche. Und das ist etwas, was mir erst wirklich in den letzten Jahren gelungen ist, dieser Selbstbeheimatungsprozess. Ich sage das nochmal, weil ich das Selbstbeheimatungsprozess, das ist mir während des Schreiben dieses Buches so bewusst geworden, wie wichtig das ist und wie schwer es ist, sich in sich selbst geborgen zu fühlen und gut aufgehoben in guter Gesellschaft. Daran arbeite ich noch, aber da bin ich echt ein gutes Stück weitergekommen.
Ja, du schämst dich auf jeden Fall nicht, dein eigenes Leben zu haben.
Nein,
es sind
überhaupt
diese
nicht. Überhaupt nicht mehr, ja.
Zwei,
ja.
Eigenen Leben,
ja, ich sehe das
aus denen
auch,
eine Ehe besteht.
Ja, ich sehe das auch nicht mehr als Manko, dass man sagt, oh, seid ihr denn, warum seid ihr denn überhaupt noch zusammen, wenn ihr, weiß ich nicht zusammen ins Theater geht, oder Sven hat jedes Theaterstück schon 5-mal gesehen, er hat da, das ist nicht mehr sein primäres Interesse. Also da, finde ich, habe ich auch einen ganz guten Reifungsprozess.
Ja.
Durchgemacht.
Das ist eine Aussage, die, glaube ich, ganz viele beruhigen wird.
Hoffentlich.
Und, ja, und die dazu führen wird, dass sie sagen, ich glaube, wir können jetzt endlich getrennt schlafen.
Oh, also ich habe eine Freundin, die sich Jahrzehnte mit Schlaflosigkeit so schrecklich geplagt hat und nicht gegen die innere und äußere Konvention der getrennten Schlafzimmer ankam. Und als sie endlich sich ein Herz genommen hatte, wurden ihre Nächte so viel friedlicher, ihre Beziehung so viel besser, weil sie besser schlief. Also da sind uns oft so Konventionen so sehr im Weg. Ich habe eine Freundin von mir, die hat sich jedes Silvester mit ihrem Mann gestritten. Es war immer schlimm, weil sie völlig unterschiedliche Vorstellungen haben. Ich sagte ihr, bitte.
Warum gerade an Silvester?
Feiert getrennt.
Ach so, wegen Silvester feiern.
Ja, dass er, bei meinem Mann ist es übrigens ähnlich, der hat überhaupt keine Lust auf Silvester. Ich auch nur mäßig, aber ich möchte es anders verbringen als er.
Ja.
Wir feiern nicht mehr zusammen Silvester, meine Freundin auch nicht mehr. Und das ist aber sozusagen, manche konventionellen Paare sind starr vor Schreck und denken, oh, das kann aber keine glückliche Beziehung sein. Doch, deswegen sind wir sehr zufrieden miteinander, weil wir unter anderem nicht mehr zusammen Silvester feiern. Und das tut uns gut. Jeder geht da seiner Wege.
Ja, auch getrennt Urlaub machen. Nicht
auch
nur getrennt schlafen, auch getrennt Urlaub machen.
Auch das ist möglich.
Das sind die zwei Dinge,
auf
die unendlich viele Menschen, vor allem auch Frauen, neidisch sind. Und es sich auch wünschen, aber sie trauen sich es nicht. Weil es gehört sich ja nicht.
Oder
so.
Sie haben Partner, die das auch nicht erlauben im Sinne von, nein, das in einer guten Partnerschaft fährt man immer zusammen in Urlaub.
Ja.
Ich war neulich jetzt eine Woche mit meinen engsten Freundinnen in der Sonne.
Ja, die Ostseenixen.
Mit den Ostseenixen waren wir nicht an der Ostsee, sondern am Roten Meer. Und das ist eine Form des inneren Sonnenscheins auch, der garantiert auch meiner Ehe zugutekommt.
Oh ja, du hast immer wieder deine ungarische Seele auch gerade jetzt erwähnt. Also dieses Ungarische, das ist in dir drin, obwohl der ungarische Name, das meine ich mich zu erinnern, dir wirklich einfach nur auf die Nerven gegangen ist. Als Mädchen hast du es gehasst, Ildiko zu heißen. Ich hingegen, ich liebe jeden Namen, den kein anderer hat. Ich finde jeden Namen toll, den niemand hat, den ich kenne.
Mhm.
Aber als kleines Mädchen sieht man das anders.
Ja, weil da möchte man ja nicht auffällig sein im Sinne von ungewöhnlich. Ich musste den Namen immer buchstabieren. Andere hießen Bettina, Monika. Und das habe ich ersehnt, weil man möchte ja dazugehören. Und mein Name war kompliziert, auffällig, bisschen unweiblich irgendwie auch, natürlich auch nicht deutsch. Also es wurde auch dadurch auffällig. Und ich wollte eine Susanne sein. Und ich hieß mit Zweitnamen Ildiko Susanne Sophia. Und ich habe dann versucht, dass man mich Susanne nennt, das hat nicht geklappt. Dann habe ich versucht, es anschmiegsamer zu machen und dass man mich Ildi nennt. Das hat auch nicht geklappt. Aber ich brauchte eine Zeit lang, um in diesen großen Namen Ildiko, der so auffällig ist, hineinzuwachsen. Heute mag ich ihn gerne. Ich erfinde, er passt auch zu mir. Aber er war mir ein paar Nummern zu groß, als ich Heranwachsende war.
Wärst du damals als 12-, 13-Jähriger schon Influencerin gewesen, dann wäre Ildiko vielleicht cool gewesen.
Womöglich.
Dabei kannst du nicht mit Susanne Groß irgendwelche Klicks erreichen. Also da braucht es schon eine Ildiko.
Ja, womöglich.
Ja. Du hast gesagt, du wolltest dazugehören. Mhm. Auch das taucht bei dir, glaube ich, immer wieder auf, dieses Gefühl, nicht dazuzugehören.
Ja.
Das zieht sich durch dein Leben, also auch bis heute?
Also, das zieht sich durch mein Leben. Ich hab immer, sozusagen, ich war in einer Schule, wo die ganzen Nachbarskinder nicht waren. Ich war in der Stadt, auf der Montessori-Schule, alle anderen gingen die normale Grundschule. Ich war nicht in der katholischen Kirche, wir waren im Rheinland, ich war in der Christengemeinschaft getauft. Kannte keinen Mensch, meine Eltern waren Anthroposophen. Meine Mutter kaufte schon früh im Bioladen. Es gab nur einen, sehr weit entfernt in Aachen. Ich bekam nur Holzspielzeug. Meine Barbiepuppen waren aus Holz und hatten Stoffhaare. Mhm. Ich war nicht im Golfclub.
Als 20-Jährige?
Ja,
30-Jährige?
Also meine beste Freundin spielte Golf schon ganz früh. Er hatte angefangen, Golf zu spielen. Und dann war ich im Adelsverband, im rheinländischen Adelsverband. Da war mein Vater aktiv.
Natürlich.
Da passte ich auch wieder nicht richtig rein, weil ich so unbrav war. Ich rauchte, ich trank, ich ging auf Partys, ich hatte Sex vor der Ehe. Also da war ich so der Paradiesvogel, gehörte aber auch nicht wirklich dazu. Und das hat sich so wirklich durchgezogen. Ich wollte immer so gerne einem Verein angehören und auch da so reinpassen. Im Hockeyverein hier dann in Hamburg, das passte auch nicht so richtig. Die kannten sich alle so gut und fuhren nach Sylt. Sommer und nach Mallorca im Winter und jetzt?
Da konntest du auch schon nicht mit, weil du natürlich Angst vorm Fliegen hattest dann.
Unter anderem auch deswegen, ich hatte auch Angst nach Sylt über diesen blöden Deich zu fahren, das ging schon nicht. Und wir haben auch kein Haus auf Sylt. Irgendwie hatte ich lange das Gefühl, nicht dazu zu gehören und das hat sich jetzt, vielleicht hat es mit den Wechseljahren zu tun, ich glaube ja, das hat sich so geändert, dass ich diese Sehnsucht nicht mehr verspüre. Ich weiß jetzt, wohin ich gehöre. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Doch, ich weiß, zu wem ich gehöre.
Und zu wem?
Außer zu meiner Familie, zu mir, aber in erster Linie zu mir. Also ich fühle mich nicht mehr so abhängig von dem Angepassten dazuzugehören. Das ist eine relativ frische Entwicklung, die mich enorm erleichtert.
Ja. Den ungarischen Teil hast du ja vom Vater.
Ja.
Oder? Der hat ja sich den Namen ausgesucht.
Der hieß so. Also meinen Namen
ausgesucht. Nein, dein Vater hat deinen Namen ausgesucht.
Ja.
Dein Vater, der dir aber auch diesen Satz gegeben hat, Angst ist dafür da, überwunden zu werden.
Mhm.
Wie findest du den Satz heute?
Mein Vater war blind, aber mein Vater war ein tollkühner Mann.
Ja.
Mutig, wagemutig.
Blind von Geburt an?
Nein, der ist im Gefängnis in Ungarn als politischer Häftling unter dem kommunistischen Regime erblindet.
Bevor du geboren warst.
Ja, also er war auch politischer Aktivist, war eben Demokrat.
Ja.
Ein sehr intensiver Mann. Und Angst ist dazu da, überwunden zu werden. Das hat mich so unter Druck gesetzt. Und es hat bei mir eigentlich eine Angst erst ausgelöst. Und es hat bei mir so eine Gegenbewegung ausgelöst. Angst ist dazu da, vermieden zu werden. Also ich bin genau das geworden, was mein Vater sich nicht gewünscht hat. Eine verängstigte junge Frau, geplagt von Angststörungen. Und ich habe diesen Satz immer als brutal empfunden und heute weiß ich, dass er recht hat. Denn ich bin eine große Vermeiderin geworden und durch das Vermeiden von Angstsituationen habe ich diese Angst genährt und habe ihr immer wieder recht gegeben. Und das ist mir heute sehr bewusst geworden. Aber so recht mein Vater hatte, Eltern haben ja häufigerweise mal recht.
Ja.
So wenig hat mir das damals geholfen. Ich musste erst alt genug werden, um das zu verstehen.
Er hat diesen Satz aber vorgelebt, oder? Angst ist dazu da, überwunden zu werden. Also der war tollkühn, ja.
Er war tollkühn.
Auch es gibt diese eine wunderbare Szene, wo ihr auf dem holländischen Eiselmeer...
Lustig, dass du sagst, es ist eine wunderbare Szene. Für mich ist ja wirklich ein Trauma.
Mhm.
Mein blinder Vater, wir wurden mitgenommen von Freunden auf das holländische Eiselmeer zum Segeln. Und es war ein Sturm aufgezogen. Ich war vorher noch nie segeln. Und das war sehr stürmisch in meiner Erinnerung. Das Boot flog von rechts nach links, die Wellen peitschten. Und ich sehe meinen Vater vor mir, die orangefarbene Schwimmweste und sein lachendes Gesicht. Er war ein gut aussehender Mann. Sein lachendes Gesicht, seine blinden Augen voller Lebensfreude. Und er lachte laut in die Elemente und in den Wind hinein. Laut lachend. So glücklich, wie ich ihn nie wieder gesehen habe. Und ich, das kleine Mädchen, ich weiß nicht genau, wie alt ich war, 7, 6, 7, 8 vielleicht. Ich hatte Todesangst. Und ich wurde dann am Ufer abgesetzt und sicherlich begleitet von der Ehefrau vielleicht des Freundes. Und mein Vater fuhr weiter und ich erinnere mich nicht an das Gefühl, aber ich erinnere mich an meine Angst und an diesen beseelten Vater.
Komm, wir gehen noch mal ein, zwei Sätze zur Selbstliebe durch.
Ja, gerne.
Wer ständig gefallen will, hat sich selbst längst verlassen. ja?
Ach.
Wer ständig gefallen
ja,
will.
Ja, wer ständig gefallen will, ja, das stimmt. Gleichzeitig ist natürlich ein gewisses Gefallen wollen sehr sozial verträglich und auch wünschenswert. Ich möchte zum Beispiel jetzt dir und den ZuhörerInnen gefallen in dem Sinne, dass ich hoffe, das kommt an. Mhm. Ihr findet das irgendwie vielleicht ganz erhellend, was ich sage, oder gar hilfreich. Ich möchte einigen Menschen gefallen. Ich möchte ihnen nicht zu gefallen sein, aber ich hoffe, dass sie mich wertschätzen. Ich möchte empathisch sein. Ich möchte versuchen, sie zu lesen und ihnen zu helfen und beizustehen. Also nur das Gefälligsein, sich zu verbiegen und sich nicht vorher zu fragen, was sagt mir denn eigentlich meine innere Stimme? Ich weiß, als junge Journalistin bildete ich mir ein, ich müsste SZ-Korrespondentin in Washington werden. Das wollten alle werden. Ja. Und eine Kollegin sagte mir, frag dich doch mal, was ist deine Leidenschaft, was ist dein Interesse? Und sieh an, das war nicht das Weiße Haus, das waren die Menschen mir gegenüber, die Psychologie, die Empathie. Und darauf habe ich mich dann auch konzentriert, obschon es nicht das größte Renommee war, im Unterhaltungsressort der Brigitte Psychologieartikel zu schreiben. Aber das war meine Welt und das konnte ich gut.
Was steht auf deiner Kette eigentlich? Ah. Du fasst ab und zu natürlich auf die Kette. Ja. Es sind zwei Wörter oder sogar drei Wörter, die aber alle so horizont, so vertikal runterhängen. Ja. Deswegen, man kann sie natürlich auch nicht lesen. Das aber was steht da drauf?
Ist schön, dass du das fragst. Da steht Mittwoch 14 Uhr. Und das ist eine Kette, die meine Freundin Julia Thesenfitz entworfen hat, die Künstlerin ist. Und das ist eine wunderbare Erinnerung, erstens an unsere Freundschaft und an unseren Stammtisch, Mittwoch 14 Uhr, wo wir uns treffen und wo wir unsere Freundschaft pflegen, unsere Zuneigung, wo wir uns auf dem Laufenden halten. Und ich liebe diese Rituale. Dieses ist noch gar nicht sehr alt, aber es gibt so eine schöne Sicherheit und Wärme ins Leben. Und deswegen trage ich diese Kette so gerne. Mittwoch 14 Uhr.
Kasse, man kann sich gar nicht vorstellen, dass da 14 Uhr steht. Man denkt immer, die Wörter sind viel zu kurz. Mittwoch 14 Uhr. Ja. Das sind also wirklich drei kleine Wörter, die da so wie in Schreibschrift geschrieben sind und golden von deinem Hals hängen. Ja. Ein Stammtisch. Mhm. Du hast ja auch die letzten Jahre ganz schwere Situationen mit deinen Freundinnen, muss man sagen, in dem Fall auch durchgemacht. Du schreibst in Alt genug von Jutta, du schreibst von Antje. Geht's den beiden einigermaßen gut gerade?
Ja, wir waren gerade in dem besagten Freundinnenurlaub. Der war lange gebucht, als Licht am Ende des Tunnels von Antjes sehr, sehr harter Krebsbehandlung.
Ja.
Und dieses Licht am Ende des Tunnels war der Urlaub, also sie ist durch den Tunnel. Jutta ist eine von 1%, die Bauchspeicheldrüsenkrebs überlebt haben. Also es geschehen auch Wunder, auch im direkten Umfeld. Und das kann auch so ein bisschen Hoffnung machen, finde ich, auf das nächste Wunder.
Also ja, man ist über jede dieser Geschichten einfach wirklich glücklich. Ja. Und wenn man so liest, was du mit deinen Freundinnen durchgemacht hast, dann wünscht man sich einfach nichts Sehnlicheres, als dass sie doch irgendwie wieder heil daraus hervorgegangen sind oder sich viele, viele Jahre noch erwirtschaftet haben. Ja. Und es ist in dem Fall, so unwahrscheinlich es war, tatsächlich der Fall.
Ja, ich muss jetzt mal, so wie meine Mutter das früher tat, auf Holz klopfen. Hier, ihr hört es.
Ja, ja. Das finde ich total schön. Mhm. Denn Antje saß neben dir bei Germany's Next Topmodel, als sie zum Finale eingeladen
noch
war.
Ohne Haare, mit dem Tuch. Sie sah so wunderschön aus. Jetzt hat sie wieder kurze Haare. Sieht fantastisch aus und hat eine tolle Lebensenergie und ändert ihr Leben auch gerade sehr. Ja. Also das ist natürlich auch etwas, was oft aus Krisen entsteht, dass man viel genauer hinschaut und überlegt, was will ich noch in meinem Leben haben und was nicht.
Es ist ja eines dieser Abenteuer, die du auch beschreibst, dass du dich bei Germany's Next Topmodel beworben hast, weil Heidi, du folgst dir auf Instagram, ein paar Best-Ager noch suchte. Ja. Sie hatte genug Bewerbungen von allen möglichen Frauen, aber keine Best-Ager.
Ja.
Und da hast du gesagt, das mache ich einfach. Du wurdest auch sofort genommen. Die Chance war dir auch wirklich ganz groß. Und dann bist du auch wirklich gelaufen vor ihr.
Ja.
Und Jean-Paul Gaultier saß noch dabei, den du ganz nett fandest.
Ja, der war irgendwie süß.
In dieser Sekunde, als du da rüber gelaufen bist, was hast du da gedacht?
Ich musste so lachen, obschon das ja gar nicht modelhaft ist. Eigentlich guckt man relativ ernst. Das wurde mir von Antje auch
schlechte
vorher
Laune muss man auch gucken, damit man nicht ablenkt von den Klamotten.
Das wurde mir von Antje auch eingeschärft. Ich hatte auch was anderes eigentlich zum Anziehen. Dann konnte ich mich nicht mehr umziehen. Dann latschte ich da in Turnschuhen und einem Strandkleid über den Laufsteg, laut lachend, wirklich, also weil ich einfach mich, ehrlich gesagt, weil ich mich so toll fand, glaube ich. Ich fand die Situation toll, ich fand toll, dass ich da längs lief, mit Falten, Sommerkleid, natürlich keiner modelhaften Figur und in einem deutlich fortgeschrittenen Alter im Vergleich natürlich zu den vielen anderen Bewerberinnen, ist ja im Model-Business ist man dann einfach dick und alt, um es mal ganz plakativ zu sagen. Schöner heißt es eben Best Ager und Oversized Model. Ich fand's super. Ich fand's ähnlich wie, als ich durch New York ging, dachte ich, New York ist toll, weil ich da bin. Weil ich mich getraut habe. Weil ich eine, beim New York war es fürs Selbstbewusstsein, aber bei Germany's Next Topmodel war es eben auch noch eine Botschaft, die ich darüber bringen konnte. Nämlich, schaut mich doch mal an. Ja, es gibt auch noch Gesichter, die natürlich altern. Und die verschwinden, müssen nicht und dürfen nicht irgendwann in der Versenkung verschwinden. Schaut mich an, fragt mich, wie alt ich bin und dann jubelt mir gefälligst zu.
In erster Linie war es ein Experiment.
Ja.
Wärst du aber auch in die Sendung gegangen, wenn du weitergekommen wärst?
Ich bin weitergekommen. Also ich war eingeladen in die Sendung und auch in die Villa.
Ja, oh.
Und das ging aus verschiedenen Gründen nicht. Einfach ein ganz banaler Grund war, ich kann nicht 3 Monate mich aus meinem Leben verabschieden, nicht arbeiten, nicht telefonieren, nicht erreichbar sein.
Das haben Sie dir Vorwürfe gemacht? Das hätten Sie doch vorher wissen können?
Nein,
das nicht. Okay. Nee,
haben Sie mir nicht gemacht.
Okay. Punkt 1.
Wusste, dass ich hatte vielleicht auch ein bisschen, ich habe mir da tatsächlich nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich kannte die Sendung auch nicht so gut.
Ja.
Und dann hätte ich natürlich ganz viel, die Sendung hätte sich mir anpassen müssen. Ich hätte nicht, wäre nicht in Unterwäsche knutschend mit einem jungen Mann in einem Boot gesessen. Natürlich nicht. Das ist nicht mehr angemessen für ein Best-Ager-Model.
Für so einen Werbedreh dann?
Ja, für einen dieser Challenges oder sowas.
Okay.
Also ich habe das nur durch
aber
Zufall gesehen.
Aber man muss einfach nur knutschen, wenn man irgendeine Schauspielszene spielen muss.
Ja, aber so ein erotisches Shooting oder so. Das, oder eben Unterwäsche-Shooting. Das hätte ich ja, da entweder wäre ich sehr schnell rausgeflogen, weil ich das nicht mitgemacht hätte, oder man hätte tatsächlich dann eine Extrawurst für mich machen müssen, was ich angemessen finde. Denn manche Shootings sind für Best-Agerinnen, finde ich, auch gar nicht gemeint. Was aber auch wesentlich war, war meine Familie. Ich habe 2 pubertierende Söhne. Die wollten auch nicht unbedingt, dass ihre Mutter halbnackt sich über New York von einem Helikopter abseilen lässt. Und da war dann schnell die Entscheidung gefallen. Es reicht. Es war ein toller Ausflug. Es war interessant. Ich habe das rübergebracht, was ich rüberbringen wollte. Jetzt ist Schluss damit.
Es gab ja auch einen Psychologen, ne?
Der Psychologe
ist
super. Ja.
Es gab einen Psychologen.
Also der Psychologe war super, dem war ich zugeschaltet, ne, über einen Computer online. Der prüfte die Kandidatin, bevor sie jetzt da einzogen in die Villa, auf ihre psychische Stabilität. Vorher hätte ich angeben sollen, was ich alles an Medikamenten nehme. Da habe ich selbstverständlich gelogen. Ich meine, so weit kommt es noch, dass ich einem deutschen Privatsender sage, was ich für Psychopharmaka nehme.
Und du warst zu Hause da schon wieder? Es war jetzt nicht mehr am Set.
Nein, es war nicht am Set,
das
wir waren
zu Hause
uns zugeschaltet. Also
er
hatte die KandidatInnen, jede wurde geprüft auf Herz und Nieren und eben Seelenzustand. Und der sah mich und lachte und sagte, ach Ildiko, ich freue mich auf unser Treffen. Ich sag dir, ich kann keine schönen Frauen mehr sehen. Da war gleich das Eis gebrochen.
Ja, also du fandst den Satz auch gut.
Ich fand es so lustig, also. Ja, natürlich fand ich das lustig. Und es war auch gar nicht böse gemeint, es war ihm, glaube ich, so rausgerutscht.
Ja.
Und wir haben gesprochen, er hat mir dann die psychische notwendige Festigkeit attestiert. Also auch von meinem Mentalzustand her hätte ich mitmachen dürfen.
Nachdem du so oft auch New York angesprochen hast, das war ein Trip, du hast dich getraut.
Ja.
Dank deiner Medikamente dann hast du die Flugangst überwunden für die Zeit des Fluges.
Ja.
Du bist alleine durch diese Stadt gegangen. Auch das macht dir im Prinzip Angst, durch Häuserschluchten zu gehen.
Ja, das wäre auch vor wenigen Jahren noch gar nicht gegangen.
Es müssen nicht nur Höhlen sein, es sind auch Tunnel.
Ja, auch diese eben zwischen den, New York ist ja im Grunde ein einziger Tunnel gefühlt, weil diese Hochhäuser rechts und links, man kann nirgends weit schauen. Das war auch nicht mein Lieblingsort. Also ich muss da nicht wieder hin, ich mag gerne mehr Weite. Aber ich Ich war schon sehr ergriffen von mir selbst und auch, wie wahrscheinlich jeder ergriffen ist von New York, wenn man es dann mal in echt sieht und am Times Square, musste ich laut lachen, weil ich das so absurd fand. Diese Größe und dieses Getöse und diese Farben und diese, wie heißen die, Leuchtreklamen, dachte ich, das ist doch irgendwie nicht von dieser Welt. Aber es war für mich, es hat mir so gut getan, mir selbst in New York zu begegnen.
Und du hast da auch ein paar krasse Sachen natürlich gemacht. Also du hast einen Impro-Theater-Workshop gemacht. Da braucht man auch erstmal unglaubliche Überwindung. Mhm. Da braucht man Mut, um irgendwelche komischen Aufgaben zu machen.
Ja.
Und bei dir war es ja eine ganz krasse, hast du geschrieben.
Ja, also Impro-Theater ist wirklich, da kommen hauptsächlich junge, schauspielemotionierte New Yorker, AmerikanerInnen zusammen und kriegen Aufgaben auf der Bühne, bestimmte Worte oder etwas darzustellen. Man steht zu zweit auf der Bühne und kriegt Gegenstände zugeordnet, die man darstellen soll. Und das auf Englisch, ich bin keine Schauspielerin, das war schon echt eine Herausforderung. Und ich musste eine Bettpfanne darstellen.
Und das, indem du dich aber auf dem Boden dann gekringelt hast und so eine runde Form angenommen hast? Oder wie hast du es gemacht?
Nein, mein Kollege war ein Bett und ich habe mich daneben gestellt sozusagen mit ausgebreiteten Armen.
Ah, also nierenförmig fast schon.
Nierenförmig. Mhm. Und ich war also diese Bettpfanne und ich war natürlich, mein Englisch ist nicht so gut und ich stockte. Und ich sagte, mir fallen die Worte nicht ein. Und die Lehrerin sagte, sag's doch einfach auf Deutsch jetzt. Das ist Impro. Ja. Red auf Deutsch weiter, solange bis du wieder in unsere Sprache findest. Und so habe ich es dann gemacht. Und in Sprache fühle ich mich so wohl und so zu Hause. Ich habe auch Impro gemacht in einem Malkurs. Das ging überhaupt nicht.
Impro in einem
Malkurs. Also ich hatte einen Aquarellkurs gemacht und dann hieß es, jetzt lasst euch gehen auf dem Blatt. Da bin ich total gehemmt. Oder beim Tanzen. Ich habe einen Tanzkurs gemacht und da hieß es, jetzt macht einfach, was euch einfällt. Da fällt mir nichts ein, da muss ich nach rechts und links gucken und schauen, was die machen. Aber bei Sprache, das ist mein Zuhause. Und selbst im Englischen konnte ich eben diese Bettpfanne spielen. Und ich war eine Bettpfanne in New York. Ich meine, wer kann das von sich sagen?
Ja, du hast allerdings nicht auf den Satz von Samuel Beckett dann gehört, bei deinem Tanzkurs, erst tanzen, dann denken.
Nein. Das habe ich nicht. Da kommen mir zu viele, weil ich da innerlich nicht frei bin. Ne? Also das beim Schreiben ist das, bei der Sprache ist das wirklich anders. Da muss ich, da kann ich erst sprechen und dann ist es trotzdem gut, ohne zu denken.
Ja, und dann warst du noch kurz im Skirt Club. Das ist ja auch schön, mit lauter, auch vielen oder fast nur lesbischen Frauen, die
oder
Interesse
lesbisch interessierte
am gleichen
Frauen,
Geschlecht haben.
Da hatte ich mich angemeldet, den gibt es überall. Den
das
gibt's
ist
auch
noch mutiger als der Impro-Workshop, noch interessanter.
Ich fand alles, der Impro-Workshop war interessanter im Grunde für mich selbst. Okay. Aber dieses Treffen mit lesbisch interessierten Frauen in so einem, den coolen Begriff vergessen, wie heißt das denn, Near Broadway, ähnlich.
Off-Broadway.
Off-Broadway, you know what I mean.
Off-Broadway ist so in so einem ein bisschen künstlerischer
noch. Jazz-Club Off-Broadway, da haben wir uns getroffen. Da wurde auf einmal Flaschendrehen gespielt mit Knutschen.
Süß.
Wirklich wie früher auf den Teenie-Partys haben die Frauen versucht, sich ihre Hemmungen zu nehmen. Das war aber ein Moment, wo ich mich verabschiedet habe. Da fühlte ich mich als Voyeurin. Aber bis dahin hatte ich tolle Begegnungen und interessante Gespräche.
Du warst aber nicht die Älteste da. Also ich meine...
Doch, da war ich die Älteste. Ja.
Die einzige, etwas ältere?
Also das war tatsächlich over 40. So war es anmoderiert.
Oh, super.
Trotzdem war ich die Älteste. Aber ich war nicht von ganz jungen Frauen umgeben.
Mhm. Ja, spannend. Hör mal, aber schon beim Flaschendrehen bist du ausgestiegen. Was du noch alles verpasst hast an diesem Abend. Ich glaube, das war nur der Anfang, wenn du mich fragst.
Da kann ich nur milde nicken und lächeln und sagen, what happens in New York stays in New York.
Ah, Ildiko, das war eine ganz schöne Begegnung.
Das fand ich auch. Vielen Dank dafür, dass wir
ein bisschen eingetaucht sind in deine Erlebnisse. Da gibt es ja wirklich so einiges zu erzählen. Also, wo holst du dir jetzt deine Dopaminschübe?
Auf dem Sofa und Heizdecke, habe ich ja bereits erwähnt.
Ne? Das funktioniert?
Ich kann es schon jetzt kaum erwarten. Dopamin auf Heizdecke.
Weil du jetzt eben auch alt genug bist. Und irgendwie wolltest du dir auch selber zeigen, dass du auch eine coole Socke bist.
Und bist du? Eine alte Rakete, ne?
Dann danke dir und bis die Tage wieder.
Bis die Tage. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Dass du bei mir sein durftest.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hi, Ich bin Friederike Kempter und eigentlich bin ich Schauspielerin. Aber ich habe Fragen an das Leben über 40. Im Podcast 40 plus, nur für Frauen, werde ich diese Fragen stellen. Für mich und stellvertretend für euch. Zum Beispiel, wie sich Beziehungen in der Lebensmitte verändern oder wie ich mich jetzt noch für die Zukunft finanziell top aufstellen kann oder wie ich mit Mental Load umgehen kann. Ich habe mir für jede Sendung Expertinnen eingeladen und freue mich jetzt schon auf interessanten und inspirierenden Deep Talk vom Feinsten.